Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Betreten wir mal kurz die weltpolitische Bühne. Eventuell landen wir später noch in der Berliner Provinzpolitik. Aber erstmal das Große. NATO-Generalsekretär Stoltenberg trifft US-Präsident Donald Trump am Abend in Washington. Da wird diese Woche eigentlich gefeiert, 70 Jahre NATO. Aber es wird nach wie vor konstant gemeckert. Vor allem über die Deutschen, die zu wenig fürs Militär ausgeben. Tun wir das? Sie werden darauf drei Antworten hören von meinem heutigen Gast, der Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann, und gleich auch von Klaus Remmer aus unserem Hauptstadtstudio, der jetzt zugeschaltet ist. Schönen guten Tag schon mal.
Hi, hallo.
Und zuallererst von der zuständigen Ministerin, Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, heute Morgen im Deutschlandfunk.
Es geht ja nicht nur um die Frage, wie viel Geld investiert man in seine nationalen Ausgaben, sondern wer leistet was in der NATO. Und da steht Deutschland ausgesprochen gut da. Wir sind der zweitgrößte Truppensteller in der NATO. Wir sind bei der großen Mission Afghanistan seit vielen, vielen Jahren der zweitgrößte Truppensteller, auch immer nach den USA. Wir sind der zweitgrößte Nettozahler in die Struktur der NATO. Wir führen als einziges kontinentaleuropäisches Land die vorne Präsenz im Baltikum, wo wir unsere baltischen Freunde gemeinsam schützen. Also Sie sehen daran, dass Deutschland von dem, was es investiert in Verteidigung, sehr, sehr viel gibt in die NATO-Strukturen hinein.
Das sagt die Verteidigungsministerin. Was sagen Sie, Frau Herrmann?
Naja, dass das so ein bisschen geschönt ist, insofern, als man ja einfach sehen muss, dass Deutschland mit seinen 82 Millionen Einwohnern ist bei weitem das größte Land in der NATO nach den USA. Insofern ist es auch überhaupt gar kein Wunder, dass die Deutschen dann große Nettozahler sind und auch zum Teil eben die Soldaten stellen. Aber jeder hat ja schon mitbekommen, dass die Bewegungsfähigkeit der Bundeswehr eigentlich eingeschränkt ist, dadurch, dass die Hubschrauber und auch das andere die anderen Fortbewegungsmittel zum Teil eben gar nicht tauglich sind. Und Deutschland wird nicht daran vorbeikommen, seinen Anteil an den Verteidigungsausgaben zu erhöhen.
Mhm. Klaus Remme, Korrespondent für Außen- und Sicherheitspolitik und Verteidigungspolitik in unserem Hauptstadtstudio. Würden Sie auch sagen, ich mach's mal platter, hängt Deutschland in der NATO-Hängematte?
Nein, nicht mehr. Das glaube ich nicht. Ich finde, es ist eine ganz interessante Woche, die da in den USA über die Bühne geht mit zwei Schauplätzen, sowohl New York wie auch Washington. Und Heiko Maas ist da ja mittendrin auf beiden Bühnen. Ich finde, in beiden Fällen zeigen sich Widersprüche der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Wenn wir jetzt den Vorsitz in der UNO-Sicherheitsrat übernehmen, mit überwältigendem Votum gewählt übrigens, 184 Stimmen, großer Vertrauensbeweis für Deutschland, und das Ganze zelebriert wird in enger Abstimmung mit Frankreich, dann wissen wir natürlich, dass diese besten Freunde der Welt, wie Heiko Maas gesagt hat, auch Belastungen ausgesetzt sind. Das ist so ein Widerspruch, den ich in New York sehe. Und in Washington, da ist es eben dieses Ausgabenziel. Ja, wir tun viel für die NATO, aber gemessen wird Bündnispflicht nun einmal im Moment vor allem am Anteil vom Bruttoinlandsprodukt, und Deutschland hat es sich selbst zuzuschreiben, dass es dieses Ziel unterschrieben hat. Jetzt werden wir daran gemessen, und was dieses Ziel angeht, da bleiben wir Zusagen schuldig.
Mhm. Sie haben gesagt Widersprüche. Ich hätte da noch einen, auch mit Blick auf die Agenda von Heiko Maas, dem Außenminister, der, Sie haben es gesagt, ja jetzt gerade in New York ist bei der UNO und da heute eine Sicherheitsratssitzung leiten wird zum Thema Abrüstung. Und dann geht's nach Washington, um dann zu hören zu kriegen, bitte alle aufrüsten.
Naja, achso. Bitte, ja. Frau Herrmann.
Naja, das hängt ja zusammen. Also das weiß man ja schon aus der Vergangenheit. Also man muss so tun, als sei man bereit aufzurüsten, damit Abrüstungsgespräche überhaupt in Gang kommen können. Mhm. Das ist die Dialektik der Außenpolitik.
Okay.
Ja, ich glaube, Heiko Maas geht es in erster Linie auch bei den Abrüstungsfragen um eben Themen, die uns alle in den letzten Monaten bewegt haben. Da ist die Frage der Nichtverbreitung von Atomwaffen, die er praktisch wirklich brüchig sieht mit all dem, was wir über den INF-Vertrag gehört haben, mit dem, was sich auf dem ganzen Sektor der autonomen Waffen tut. Da ist aus seiner Sicht und wahrscheinlich nicht nur aus seiner wirklich der Zeitdruck groß, dass man sich auf Regeln verständigt. Und zum anderen ist es, was das Produzieren von Sicherheit angeht mit militärischen Mitteln, so, dass zumindest diese Bundesregierung zwischen Ausrüstung und Aufrüstung deutlich unterscheidet.
Okay, aber es bleibt natürlich doch eine politische Frage. Frau Herrmann, ich bin jetzt gerade ein bisschen überrascht, dass Sie da so automatisch mitgehen bei diesem Ziel der NATO, dass die NATO-Mitgliedstaaten mehr Geld ausgeben sollen, also gerade die bisher unter diesem 2%-Ziel liegen. Man könnte ja auch die Frage stellen, macht es denn die Welt wirklich sicherer, wenn wir mehr in Armeen und mehr in Waffen investieren. Das Beispiel, die Zahl ist genannt worden. Heiko Maas hat auch darauf verwiesen, wir haben ja schon seit 2014 unsere Militärausgaben um 40% erhöht. Jetzt frage ich mich, ist die Welt dadurch ein Stück sicherer geworden?
Nee, natürlich nicht. Und das Hauptproblem, das wurde ja eben auch schon von Herrn Remmer angesprochen, ist ja zum Beispiel, dass sich dann jetzt nukleare Mittelstreckenraketen auf der sowjetischen Seite anfangen zu ballen. Und natürlich wäre es am besten, man würde abrüsten und überhaupt kein Militär haben. Die Frage ist ja nur, wie bekommt man die andere Seite dazu, über Abrüstung zu verhandeln? Und die bisherige Erfahrung zu diesem Thema ist, dass man auf der einen Seite vertrauensbildende Maßnahmen machen muss, auf der anderen Seite aber glaubhaft nachweisen muss, dass man selber auch bereit ist, aufzurüsten, wenn nicht abgerüstet wird.
So hätte Helmut Schmidt in den frühen 80er Jahren auch argumentiert.
Ja, genau.
Ich bin übrigens auch nicht ganz sicher, ob Sie, Herr Frenzel, nicht durch das, was Sie gerade gesagt haben, zeigen, wie selbstverständlich dieser Schutzschirm, den wir alle genießen in den letzten Jahrzehnten, geworden ist. Wir haben uns darauf verlassen, dass über all diese Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg die Amerikaner einen Schutzschirm für uns aufgestellt haben. Und ich glaube, insbesondere die Europäer, die ostwärts von uns wohnen, werden sich fragen, was passieren würde, wenn dieser Schutz nicht mehr da wäre. Und was würde Deutschland dann sagen, wenn es möglicherweise mit einem Putin, mit einem Russland zu tun hat, der über die letzten Jahre bewiesen hat, dass er zu manchem fähig ist, was wir uns nach dem Ende des Kalten Krieges so nicht mehr vorstellen konnten.
Aber ich glaube, was man tatsächlich überlegen müsste, ist, wie man diese vertrauensbildenden Maßnahmen, die ja in den 70er Jahren enorm wichtig waren, da hat man ja nicht nur aufgerüstet, sondern auch versucht, das Verhältnis zu Russland zu verbessern, wie man das wieder hinbekommt. Also wie man diese Frontstellung zu Putin wieder abbaut. Also das ist keine gute Lage, dass die Russen das Gefühl haben, dass sie nicht mehr zu Europa gehören. Also das muss sich dringend verändern.
Das ist ja offenbar die Mission, die auch der deutsche Außenminister verfolgt, da auf jeden Fall pendeldiplomatisch unterwegs zu sein, bisher nicht so wirklich von Erfolgen gekrönt, Klaus Remmer, oder?
Naja, es ist diese Doppelstrategie, die nicht nur Heiko Maas, sondern vor ihm eben auch Sigmar Gabriel, Frank-Walter Steinmeier und auch Angela Merkel über die Jahre verfolgt haben. Einerseits natürlich ein Gesprächsangebot an Moskau zu machen, andererseits nicht hinwegzuschauen, wenn Völkerrecht gebrochen wird. Und in dieser Hinsicht sind wir einfach doch vielleicht wenige Millimeter vorangekommen. Immerhin redet man ab und zu noch miteinander, aber substanzieller Fortschritt ist da nicht erzielt worden.
Jetzt habe ich ja vorhin schon dieses kleine Stichwort der Berliner Provinzpolitik genannt. Möglicherweise auch als Ausdruck des gespaltenen Verhältnisses zum Militär. Vielleicht, wie ich es auch gerade ausgedrückt habe in meiner Frage an dieses Thema. Aber da gibt es eine Entscheidung, ich will es noch kurz nennen an dieser Stelle, der SPD-Landesparteitag hier in Berlin, der am Wochenende eine Ergänzung des Berliner Schulgesetzes um folgenden Passus verlangt hat. Es wird militärischen Organisationen untersagt, an Berliner Schulen für den Dienst und die Arbeit im militärischen Bereich zu werben. Weil man damit befürchtet, dass es die Begründung militärische Propaganda und Verharmlosung der realen Gefahren eines militärischen Einsatzes würden durch solche Auftritte verbreitet. Das ist nun keine Mehrheitsmeinung in der SPD, das muss man mal dazu sagen. Aber es zeigt doch offenbar, und das nährt auch meine Zweifel, ob es wirklich was helfen würde, wenn wir mehr für Militär ausgeben, dass so richtig eine Bereitschaft, militärisch auch zu agieren oder es zumindest als Drohkulisse zu nutzen, in diesem Land auch gar nicht so weit verbreitet ist.
In diesem Land nicht, insbesondere aber vielleicht auch bei der SPD nicht. Ich glaube, die SPD hat hier ein veritables Problem. Vielleicht wittert sie auch ein Wahlkampfthema, das will ich nicht ganz ausschließen. Wir haben uns über Rüstungsexporte in den letzten Wochen viel unterhalten. Wir haben uns über die Verteidigungsausgaben unterhalten. In beiden Fällen sind da CDU und SPD deutlich unterschiedlich unterwegs. Und insofern bin ich nicht ganz sicher, was das Problem ist. Das Problem scheint mir zu sein, dass die SPD diese Verpflichtungen, die politisch so schnell zu erklären sind, nicht wirklich erfüllen will, wenn es um robuste Mittel geht. Und das ist ein Problem, das in der Partei offenbar noch nicht wirklich geklärt ist. Wenn ich mir angucke, was dieser Flügel rund um Rolf Mützenich versucht durchzusetzen, dann ist das eigentlich mit der Union nicht auf eine Linie zu bringen.
Ja, aber ich glaube, dass sich, also mal ganz abgesehen jetzt von diesen parteitaktischen Überlegungen, dass sich da etwas spiegelt, was für die gesamte Gesellschaft gilt. Nämlich jeder tote Soldat ist ein Problem. Also wir haben so wenig Kinder und so wenig Jugend, dass nichts mehr geopfert werden kann. Und das ist auch eine richtige Einstellung, die man gar nicht kritisieren kann. Wozu das aber führt, ist, dass der Krieg immer stärker technisiert wird. Und dass diese Idee, da marschieren Millionen von Soldaten irgendwo ein, ist völlig abwegig. Und was stattdessen kommen wird, ist, kann man auch sehen an den Ausrüstungsprogrammen der Bundeswehr, dass man zum Beispiel verstärkt auf Drohnen setzt. Das Ideal ist auch in der CDU, einen Krieg ohne Menschen zu führen, weil, wie gesagt, jeder tote Soldat sofort dazu führt, dass die Gesellschaft keinen Krieg mehr führen will.